Nun lese ich den Predigtext aus der Apostelgeschichte, und zwar dem Anfang, dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 12. Lukas, der das Evangelium, das nach ihm benannt ist, geschrieben hat, schreibt nun in der Apostelgeschichte sozusagen seinen zweiten Band, eine Fortsetzung des Evangeliums. Den ersten Bericht, o Theophilus, habe ich verfasst über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel emporgehoben wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Auftrag gegeben. Und diesen erwies er sich nach seinem Leiden auch durch viele Beweise als lebendig, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, so dass er ihren Blicken entschwand. Und als sie zum Himmel hinaufschauten, während ihn er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die sagten: Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist. Liebe Gemeinde, unser Glaube beruht nicht auf unseren persönlichen Erfahrungen. Unser Glaube beruht auf einer Wirklichkeit, die vorgegeben ist, aber die man nicht sehen kann. Es ist etwas geschehen in dieser Welt vor uns, bevor wir geboren wurden, bevor wir sehen und reden und denken konnten. Es gibt eine Wirklichkeit. Vor jedem Tag, den wir leben, ist sie da, nur wir sehen sie nicht. Glauben heißt nun, dass wir diese Wirklichkeit in unserem Leben entdecken, an ihr Teil bekommen. Und insofern folgen wir ihr nach, dieser vorgegebenen Wirklichkeit. Vor 3 Tagen haben wir den Auffahrtstag begangen, wie auch immer, ob gegangen, gefahren oder gesessen. Während nun Weihnachten und Ostern noch eingebettet sind in eine natürliche Welt, während das Geheimnis des Lebens in Geburt, Tod und Auferstehung uns auch in der Natur vor Augen geführt wird, lässt uns am Auffahrtstag die Naturerfahrung und unsere abendländische Logik im Stich. Und doch ist dieses Ereignis für unseren Glauben entscheidend. Für die Art unseres Glaubens entscheidend. Das wollen wir jetzt miteinander bedenken. Jesus nimmt uns mit auf einen Berg, von dem aus wir einen Weitblick haben. Manchmal hat er seine Jünger mitgenommen an einen See oder an den Jordan oder in ein Haus oder an eine Schafherde. Aber jetzt nimmt er sie mit auf einen Berg. Und von dort aus will er ihnen die Augen öffnen, ihre geistigen Augen öffnen für die Perspektive des Reiches Gottes. An diesem Berg ist jetzt nicht Zeit zum Beten oder zum Weinen, zum Schwitzen von Blut und Tränen, wie er selbst es an diesem Berg erfahren hat, als er von seinen Jüngern verlassen wurde. Jetzt ist es Zeit, an diesem Berg in die Weite des Himmels zu schauen, über das Ende hinaus. Denn das Ende, von dem hier die Rede ist, ist ein Anfang. Ein entscheidender Anfang. Und niemand wird das Reich Gottes sehen, der in diesen Anfang nicht hineinkommt. Es gibt offenbar Zeiten in der Gottesoffenbarung, die begrenzt sind. Es ist nicht so, dass Gott sich jederzeit und überall in der gleichen Weise offenbart. Das Evangelium lehrt uns, dass es begrenzte Zeiten der Gottesoffenbarung gibt. Und sie sind fortschreitend. Das ist nicht gleichzusetzen, etwa damit, dass wir älter werden und dadurch unsere Gotteserfahrung sich wandelt. Wenn wir heute vielleicht in der Mitte des Lebens oder im beginnenden Altwerden anders glauben als damals, als wir noch jung waren, dann hängt das mit unserem Wandel zusammen, unserem Alter, unserer hoffentlich Reifung. Aber hier geht es nicht um eine Wandlung im Glauben, die durch unsere natürliche Veränderung mit beeinflusst wird, sondern hier geht es um eine Veränderung im Glauben, in der Gotteserfahrung, die durch Gott selbst bestimmt wird. Er teilt sich uns mit als ein Gott, der unterwegs ist und der nicht zu jeder Zeit in der gleichen Weise mit uns spricht. Wie er beschlossen hat, auf dem Weg seiner Offenbarung selbst sich uns mitzuteilen, so beendet er hier mit diesen Worten und dieser Geschichte eine wesentliche Zeit der Gottesoffenbarung in dieser Welt. Nicht unser Lebensalter oder unsere Lebenssituation bestimmt die Ereignisse, sondern die Ereignisse im Reich Gottes. Jenseits unseres Lebens, jenseits unserer persönlichen Erfahrung, setzen Grenzen. Hier geht es um Ereignisse, die unseren Augen verborgen sind, aber die zu der Person Wahrheit Gottes gehören. Die Offenbarmachung dieser Person Wahrheit Gottes in der Geschichte ist ein Weg. Sie steht nicht einfach da. Sie kommt durch Jahrhunderte hindurch. Und Jahrhunderte und Jahrzehnte hatten ihre Zeit, ihre Bedeutung, manchmal ihre einmalige Chance. Es gab für die Jünger Jesu Zeiten der Belehrung durch Jesus. Eine Zeit der sachlichen Unterweisung. Denken wir an die Bergpredigt. Sie haben Jesus zugehört, er hat mit ihnen geredet. Dann gab es Zeiten der Heilungserfahrung. Sie waren Zeugen, wie Menschen gesund wurden. Dann gab es die Zeit der Enttäuschung, der Desillusionierung von Jesus. Das war in der Kreuzerfahrung geschehen. Und dann kam die Zeit der persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen. Das war die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, 40 Tage. Alle diese Zeiten, wie uns im Evangelium berichtet werden, sind gekennzeichnet durch eine große persönliche Befangenheit der Jünger. Der Auferstandene begegnet ihnen im verschlossenen Raum. Sie haben aus Angst vor den Menschen Räume verschlossen. Der Auferstandene begegnet ihnen beim Fischen auf dem See oder am Ufer des Sees. Aber in das Ganze kriegt man keine Systematik. Es scheint, als ob die Jünger nach der Enttäuschung an Jesus ziellos gelebt hätten. Er hat ihnen gesagt, geht nach Galiläa. Gut, sie gingen nach Galiläa, sie gingen fischen. Keine Ahnung, wann der Herr kommt. Und immer wenn er ihnen begegnete, war diese Begegnung gekennzeichnet durch eine anfängliche Fremdheit. Sie erkannten ihn gar nicht. Und dann ein staunendes Entdecken, es ist der Herr. Aber in all diesen Zeiten nichts von Mission, nichts von Sendung, nichts von einer Perspektive für die anderen, für die Welt. Die Zeit nach Ostern war gekennzeichnet durch eine grenzenlose Ich-Bezogenheit der Jünger. Sie schienen nur noch sich und ihr Leben zu kennen. Was machst du? Ich gehe fischen. Es scheint so, als gäbe es in jener Zeit nur noch diese 11 Männer und einige Frauen und Jesus. Paulus berichtet uns später, dass es einmal ein paar hundert Menschen waren, aber nur einmal, denen Jesus erschienen ist. Und doch ist es eine wichtige Zeit. Sie hören, was sie nicht verstehen. Und seht, das widerspricht jetzt mal unserem Gefühl und unserer Logik. Wir finden, was ich höre, muss ich doch auch verstehen. Das stimmt nicht. Wir denken, ein Kind muss das noch nicht hören, es kann es ja nicht verstehen. Das stimmt nicht. Eine Wandlung des Lebens, ein sich öffnen, bedeutet immer, dass ein Mensch Dinge hört, die er nicht versteht. Bis die Zeit kommt, wo ihm das geöffnet wird, was er gehört und in sich aufgenommen hat, ohne es zu verstehen. So hat Jesus zu den Jüngern geredet vom Reich Gottes. In diesen 40 Tagen. Aber sie haben nicht verstanden, wovon er redete. Das zeigt nämlich die Art, wie sie fragten. Sie fragten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie sind befangen, nicht nur in ihrer Ichhaftigkeit eines persönlich begrenzten Glaubens, du Jesus und ich, sondern auch in ihrer nationalen Geschichte und in ihrem traditionellen Glauben. Ihr traditioneller Glaube war die Rolle Israels für die Welt und Heilsgeschichte. Wir würden das heute wahrscheinlich ein wenig anders sagen. Wir haben wohl nicht so sehr das Bewusstsein der Heilsgeschichte Israels, sondern wir fragen so, kommt dann endlich der Friede für die ganze Welt? Macht man dann endlich die Schwerter zu Pflugscharen? Gibt es dann endlich Jesus Brot für alle? Arbeit für alle, Frieden für alle. Gibt es dann endlich das Wohlergehen für alle Menschen? Und wir erwarten, dass das geschehe durch die Verträge der Regierungen in der Welt. Jesus verweist diese Frage auf ihren Platz an den sie gehört. Er sagt, euch gebührt nicht zu wissen, sondern zu sein. Euch gebührt nicht zu wissen, sondern zu sein. Nicht zu wissen Zeit und Stunde, sondern zu sein meine Zeugen. Es ist eine messerscharfe Grenze, die Jesus da zieht und mit der er einem völlig verständlichen Interesse entgegentritt. Entgegentritt mit erstaunlicher Schärfe. Er sagt nämlich nicht, ihr könnt es nicht wissen, sondern er sagt, es gebührt euch nicht. Mit anderen Worten, Jesus spricht ihnen eine Würde ab. Wir würden es, wenn wir es ein bisschen in unserer Umgangssprache sagen würden, würden wir etwa so sagen, das geht euch nichts an. Zeit und Stunde nun ist natürlich nicht eine Frage nach Datum und Uhrzeit, sondern tatsächlich auch eine Frage nach der Zeit. Fragen, wie ich mir denke, dass sie uns in dieser Zeit alle beschäftigen. Die Welt um uns ist erwacht, Menschen gehen zu Hunderttausenden auf die Straße, weil sie unsicher sind, ob sie das zweite Jahrtausend überleben werden. Vieles bewegt sich in der Welt von Europa über Israel bis nach Asien und Südamerika und die Vereinigten Staaten. Ganz zu schweigen von Afrika. Weltweit rumort es und die Menschen fragen, was ist die Zeit? Ist das die Zeit des Endes? Und Jesus sagt, es gebührt euch nicht zu wissen, sondern was damit zu tun hat, hat der Vater seiner Macht vorbehalten. Es ist, als ob dieser Frage gegenüber, die uns alle in unserem eigenen Interesse und im Interesse unserer Kinder und im Interesse dieser ganzen Welt brennend interessiert, dieser Frage gegenüber gibt es einen göttlichen Vorbehalt. Vorbehalt der Macht Gottes. Und wir rütteln an den Stäben des Nichtwissens, weil Gott uns nicht würdigt, es zu wissen. Aber, und nun scheint das der Grund des göttlichen Vorbehaltes zu sein, dass wir der Aufgabe uns stellen, die uns gegeben ist. Das heißt in diesem Text, dass Jesus den Jüngern Auftrag gegeben hätte. Und diese Aufgabe erfordert in unseren Herzen eine Vorbehaltlosigkeit. Diese Aufgabe erfordert unser volles Interesse. Und es gilt nun, gerade in dieser Zeit, sich nicht ablenken zu lassen von zeitgeschichtlichen Ereignissen, sondern voll und wach sich dem zuzuwenden, was uns von Jesus her gesehen, unsere einzige, und ich sage es noch einmal, unsere aller einzige Aufgabe ist, seine Zeugen zu sein. Es ist, wie wenn jemand mit einem Vergrößerungsglas durch eine Wüste geht. Er denkt, da sind nur Steine und Sand. Und dann geht er mit dem Vergrößerungsglas heran und sieht auf einmal an diesem toten Felsen, dass es da krabbelt und lebt. Und er sieht, wenn er es scharf einstellt im Sand, dass sich da etwas bewegt, dass da Leben ist. Und so geht Jesus durch diese Welt und sucht Menschen. Nicht Werke, nicht Zeitgeschichte, nicht entsprechende Ereignisse, nicht Vereinbarungen. Er sucht Menschen, die nichts anderes sein wollen als seine Zeugen. nicht Retter der Welt, obwohl wir sie dringend brauchten. Nicht Erhalter unserer Umwelt, obwohl es unerlässlich ist. Er hat Leute ausgewählt. Und das dürfen wir nie überhören, liebe Gemeinde. Das ist nicht jedermanns Aufgabe. Nur müssen Sie wissen, wer Sie sind. Wenn Ihr Herz brennt für ein großes Thema dieser Welt, sagen wir einmal für die Erhaltung der Umwelt, dann gehen Sie und erfüllen Sie diesen Auftrag. Wenn Ihr Herz brennt für dieses eine Geschehen, dass es in Europa keine Atomwaffen gibt, dann gehen Sie und erfüllen Sie diesen Auftrag. So wie Sie spüren, dass Sie sollen und können. Wenn Ihr Herz brennt, ein Zeuge Jesu Christi zu sein, dann vermischen Sie das nicht miteinander. Dann gibt es nur eine Frage. Herr, was ist das Reich Gottes? Sehen Sie, ich staune, wie die Menschen, deren Herz brennt für eines der genannten Themen, wie die erfinderisch sind und wie diese Menschen die Welt in Bewegung bringen können, weil das auf diese Weise möglich ist. Und wie diese Leute, die früher sich keinen Deut um Chemie gekümmert haben, auf einmal entdecken, wie interessant diese Welt ist und viel darüber lernen. Meine Frage nun an Sie ist, wie viel kennen Sie vom Reich Gottes? Wie vertraut sind Sie? Wie geübt ist Ihr geistiges Auge für jene unsichtbare Welt? Wie geübt ist Ihr geistiges Ohr für die Stimme Gottes? Wie geübt ist Ihr Herz für die Wahrnehmung des Lichtes des auferstandenen Jesus? Eins, nur eins ist die Aufgabe von einer ausgewählten Reihe von Menschen. Zeuge Christi zu sein. Das ist nicht jedermanns Sache. Das ist nicht jedermanns Auftrag. Aber die paar, die sagen, das ist mein Auftrag, werden dafür ihr ganzes Leben brauchen. Manchmal hören Sie mich kritisch etwas sagen, oder es tönt jedenfalls so, über das Verteilen von Schriften tonnenweise, sage ich dann manchmal. Oder Sie hören einen kritischen Unterton gegenüber Radiosendungen und so. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe nicht die geringste Absicht, was Menschen tun, wer auch immer, zu entwürdigen. Aber ich will Ihnen etwas, mit Ihnen etwas teilen, nämlich den Glauben, dass die deutlichste Handschrift Gottes das Herz eines Menschen ist. Das einzige Papier, in Anführungszeichen, das Gott wirklich beschreibt, ist unser Herz. Paulus hat einmal gesagt, ihr seid ein Brief Christi. Und welche Informationstechniken wir auch entwickeln mögen, es gibt keinen Ersatz. Der objektive Glaube, der kann über Drucksachen und über Radiosendungen vermittelt werden. Der subjektive, das heißt, das Geheimnis des Reiches Gottes, nur durch Menschen, in die Gott seine Gedanken schreibt. Und das kann man nicht vervielfältigen, noch nicht einmal über die eigenen Kinder. Der stärkste Radiosender, den Gott hat, ist der Geist eines Menschen, der ihm gehört. Was glaubt ihr, wie der strahlt? Der beste Fernsehkanal, den Gott hat. Das Leben eines Menschen. Das Reich Gottes wohnt in ihnen durch sein Wort. Und nun soll es erwachen zum Leben durch den Geist. Und nichts anderes als im Blick auf das Leben Zeuge sein. Mit einem Mal, so ist es die Geschichte in der Apostelgeschichte, öffnet sich für die Jünger der Blick über die Grenzen ihrer persönlichen Gotteserfahrung. Auf einmal entwickeln sie eine Perspektive, die über die Engstirnigkeit ihrer Israel-Erfahrung, ihrer zum jüdischen Volk gehörenden Bewusstsein hinausgeht. Das geht nicht ohne Krisen. Das führt zu großen Spannungen. Aber hier, auf dem Ölberg, beginnt der Anfang am Ende einer Zeit persönlicher Begegnung mit dem Auferstandenen. Von jetzt an werden sie lernen, in anderer Weise mit dem Reich Gottes zu leben. Es wird nicht mehr einfach ein Wort sein, es wird ihr Leben sein. Jesus öffnet ihnen ihr geistiges Auge und ihr Ohr zur Wahrnehmung des Reiches Gottes. Mit natürlichen Augen kann man es nicht sehen. Und weil wir eben auch natürliche Augen haben und dieses natürliche Auge auf den Reiz, auf das Äußere angewiesen ist, darauf geschult wird von Kindesbeinen an, darum geschieht es, dass wir Menschen die Dinge mit zweierlei Augen sehen können. Sehen Sie, wir sagen, der Wind bewegt die Bäume. Wir sehen den Wind ja gar nicht. Wir sehen nur die Wirkung des Windes, indem er die Bäume bewegt. Wer würde glauben, dass die Befruchtung des Getreides auf unseren Feldern durch den Wind geschieht? Und dass ohne dieses unsichtbare Geheimnis kein Brot wächst? Das Reich Gottes sehen, ich möchte es Ihnen am liebsten demonstrieren, sagen wir einmal, da ist ein leerer Stuhl. Können Sie auf diesem Stuhl jemand sehen? Er ist leer. So sagt mein natürliches Auge. Aber mein geistiges Auge kann einen Menschen auf diesem Stuhl sehen und auf dem. Mein geistiges Auge kann Menschen hier sehen und ich bin gewiss, ein jedes von Ihnen auch. Menschen, die Ihnen, wie sagen Sie so schön, vor Augen stehen. Und das, was mir so vor Augen steht, anschauen, ernst nehmen und fragen, was heißt das vom Reich Gottes her? Wir werden ein Leben lang in der Gefahr stehen, selbst vollbringen zu wollen, statt es geschehen zu lassen. Dieser Kampf ist nie beendet, solange wir leben. Wenn wir es aber selber tun, was Jesus uns als Auftrag gegeben hat, wenn wir selber in diese Welt hineingehen, wenn wir diesen Stuhl füllen wollen, weil wir finden, da muss jemand sitzen, dann packen wir früher oder später jemand beim Kragen. Sei es, dass wir unsere eigenen Kinder unter Druck setzen, sei es, dass wir irgendeinen Menschen auf der Straße herbeischleppen, überreden, bedrängen. Und was dann mit der Liebe beginnt, endet immer mit Gewalt. Die Wohltätigkeit, liebe Gemeinde, die in der Liebe und aus dem Mitleid beginnt, endet irgendwo in Gefangenschaft des Menschen, dem wir helfen wollen. Wie heißt es doch so schön, erst hieß es früher, Arzt, mach mich gesund. Und heute ist die Frage, Arzt, hilf mir sterben. Gib mir was, damit ich sterben kann. Das ist die Frage, ob man einen Arzt sowas fragen darf, ich weiß schon. Und es bewegt die Gemüter. Ist es nicht interessant, dass wir Menschen, wenn wir es selber tun wollen, immer wieder etwas holen, etwas machen und was mit Leben, Heil und Gesundheit beginnt, endet zum Schluss mit dem Griff nach dem Tod. Natürlicherweise können wir nicht anders. Das Reich Gottes aber ist ein neuer Anfang. Es ist der Auftrag zum Sein. Ein Sein, das durch das Reich Gottes über die Grenzen meiner persönlichen Befangenheit und meiner natürlichen Interessen hinausgeht und gelenkt wird auf das Geheimnis Gottes. Was ist mit Jesus geschehen zu jenem Zeitpunkt? Nun, liebe Gemeinde, er wurde in den Kosmos aufgenommen, aus dem er gekommen ist. Und dieser Kosmos ist genau da, wo du sitzt. Der Kosmos ist nicht nur ein paar Kilometer oder ein paar tausend Kilometer über uns. Der ganze Kosmos ist dort, wo du jetzt sitzt, gegenwärtig. In diesen Kosmos ist Jesus aufgenommen worden und damit für das natürliche Auge nicht mehr sichtbar. Im Heiligen Geist aber folgt die Gemeinde diesem Geheimnis nach. Im Beten und Warten erwartet sie den Geist, der ihr die Augen für dieses Geheimnis öffnet. Ich bin nicht mehr sicher, ob das jetzt heute um eine kollektive Erfahrung geht. Wir als ganze Gemeinde. Ich könnte mir denken, dass es hier zunächst einmal, wie überhaupt ja in unserer Führung, in der Gottesgemeinschaft, um eine persönliche Erfahrung geht. Darum bitte ich Sie zu prüfen, wo Sie Ihren Auftrag sehen. Wie Ihr Herz steht zu diesem Reich Gottes. Und wo Sie es entdecken, mit ganzem Herzen, dort sind. Und der unsichtbaren Wirklichkeit des gegenwärtigen Herrn vertrauen. Amen. Herr Jesus, wie oft nennen wir dich so? Manchmal seufzt unser Herz mitten im Getöse des täglichen Lebens nach dir. Und wir sind wie versunken in den äußeren Dingen dieser Welt. Und dann, Herr, wenn wir an unsere Grenzen geraten und nicht mehr weiter können, dann bitten wir dich, Herr, hilf uns. Und in unendlich liebevoller Weise erbarmst du dich über uns. Stehst uns zur Seite und lässt uns immer wieder erleben, wie die Dunkelheit erhellt wird durch ein Zeichen deiner Liebe, ein sichtbares Zeichen manchmal, und manchmal durch ein Geheimnis, das wir nicht verstehen. Du gehst mit uns in all den Bedürfnissen, die uns bewegen. Und dein Inneres ist voller Sehnsucht nach Menschen, die in der Ganzheit ihrer Person und ihres Geistes, was immer sie tun und wer immer sie sein mögen, nichts anderes sein wollen als deine Zeugen. Ich bitte dich nun, führe uns weiter in diesem deinem Geheimnis, die wir viel von dir gelernt haben, viel von dir gehört haben in deinem Wort. Und all das wohnt in uns. Ich bitte dich, erwecke es durch den Heiligen Geist zu solchem Leben, dass wir in tieferer Weise das Geheimnis deines Reiches sehen. Öffne uns Augen und Ohren, dass wir die Gegenwart deines Lebens leben im Zusammenhang unseres Lebens. Dass wir die Gegenwart Gottes und seiner Liebe leben im Zusammenhang unseres Lebens. Du weißt, wie wir bedroht werden durch Resignation, dass uns immer wieder das Gefühl der Unvollkommenheit übermannt, dass wir an uns und anderen nur zu leicht zweifeln und manchmal verzweifeln. Herr, lass uns immer wieder einen Blick in dieses Geheimnis tun, dass wir spüren, wir sind unterwegs und du bist es mit uns. Lass uns die Gnade dieser Stunde erkennen. Lass uns die Zeit erfahren, die du mit uns hast, und diese deine Stunde leben, von ganzem Herzen, als deine Menschen, in deren Herz du dein Wort schreibst und es in ihrem Leben zum Leben erwächst. Amen.